Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Zwischendrin war etwas der Wurm drin bei der deutschen Handballnationalmannschaft, aber am Ende stand der 24:19 Sieg über Island zum Start in die Hauptrunde der WM 2019 in Köln fest, angefeuert von wieder mal einem tollen deutschen Publikum und natürlich auch mit dem sicheren Rückhalt Andreas Wolf im Tor und verfolgt von uns hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de, von mir, von Malte Asmus und natürlich unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, das Spiel am Ende mit 24:19 gewonnen, aber ich sagte schon, ein kleiner Wurm war drin in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Hälfte. Gehen wir das Spiel mal an. Erstmal ging es nach Plan los, die Deutschen in Führung, aber sie konnten sich nicht richtig absetzen und dann setzte so eine Schwächephase ein, wo dann plötzlich die Isländer auch wieder vorbeizogen. Woran machst du das fest?
Ja, man merkt einfach den deutschen Mannschaft an, dass immer noch so Phasen einfach sind, wo es immer nicht zusammenläuft offensiv. Die Abwehr ist mit sicher das große Punktstück, das haben wir im ganzen Spiel schon über gesehen. Aber der Angriff, da sind einfach so Phasen, wo da einfach zu wenig gekreuzt wird, das übertrieben wird dann aber auch teilweise mit dem Kreuzen, wo dann einfach dann keine klare Chance rauskommt, wo man dann einfach dann auch Bälle ja teilweise wieder wegwirft, schon wieder 12 technische Fehler, das ist schon wieder eine sehr, sehr hohe Anzahl, wenn man es vergleicht mit Top-Mannschaften, da sind wir noch eher dann im unteren Drittel, muss man ganz ehrlich zugeben, also da sind sie einfach immer so Phasen drin, die dann ja jetzt nicht so gut sind, wo du dann merkst, okay, der Vielfalt ist einfach so ein überragender Mann wie ein Karabatic, wie ein Mikkel Hansen, die andere Mannschaften haben, wo es dann einfach dann nicht zusammenläuft, der dann einfach in der Situation sagt, okay Leute, ich nehme das Heft jetzt in meine Hand und mache einfach hier das Tor ran. Das fehlt der deutschen Mannschaft. Deswegen sind da immer wieder solche Phasen dabei, wo es halt offensiv nicht läuft. 5:2 stand es ja nach 7 Minuten. Dann kamen die Isländer mit 4 Tore Lauf, 5:6 davon gezogen. Und dann war wirklich diese Phase dann dabei, auch Anfang der zweiten, wo sie einfach zu viele Bälle weggeworfen haben. Dann haben sie nicht konsequent gespielt, haben das nicht klar gespielt. Und das müssen sie einfach machen. Sie müssen sich klare Chancen erspielen, weil sie nicht immer rangen Einzelspieler haben, sondern wirklich ja, dafür arbeiten müssen. Sie müssen nicht ihre Chancen erkämpfen. Sie müssen die klaren Situationen suchen. Das machen sie teilweise und nicht hundertprozentig konsequent.
Die Isländer, sagtest du eben, waren dann in der 13. Minute mit 6:5 plötzlich in Führung gewesen. Prokop, der reagierte sofort, der Bundestrainer nahm sofort die Auszeit. Das war, glaube ich, in der Phase ganz wichtig und noch wichtiger, dass er da ein bisschen umgestellt hat auf 5:1 Deckung mit Henrik Pekela als offensiven Part.
Genau, wieder eine ganz, ganz wichtige Entscheidung gewesen. Die Abwehr ist wirklich überragend wieder gewesen, muss man sagen, was sie da wieder hinstellen. Das ist ja wirklich sehr, sehr wichtig, noch gerade wieder in der zweiten Halbzeit. Da haben sie die Isländer vor große Probleme gestellt. Da hat man so ein bisschen auch bei Island gemerkt, okay, diese Situation sind sie noch nicht so gewohnt, auch gerade dann gegen diese verschiedenen Deckungsformationen, ob es eine 5-1, eine 3-2-1 gewesen ist. Da mussten die noch wirklich dann teilweise sehr, sehr kämpfen. Das hat man dann auch gemerkt, weil auch Pekela wirklich vorne auf der 1 wirklich überragend wieder gespielt hat. Also das muss man sagen, der ist so wirklich beweglich auf den Beinen, obwohl er ja über 2 Meter groß ist, muss man ja nicht vergessen bei der ganzen Situation. Also das ist wirklich dann sehr, sehr stark, hat man dann durch einige Ballgewinne sich holen können und konnte man sich dann absetzen auf 12:9, dann mit 14:10 auf der Linie in die Pause gehen. Das war wirklich dann eine gute Phase und in der zweiten Halbzeit dann hat es dann auch dann sehen, dass es ein bisschen nicht funktioniert. Man hat es umgestellt und dann lief es wieder. Man konnte einfache Bälle gewinnen, man hat die Isländer vor Probleme gestellt und damit hat man sich dann selbst wieder aus den Problemen rausgezogen offensiv.
Die Probleme, die tauchten Anfang der zweiten Hälfte, du hast es gesagt, kurz auf. Da hatte man ja eigentlich mit 4 Toren Vorsprung gelegen, aber dann haben die Isländer doch wieder ein bisschen eindampfen können, kamen auf 14:16 nochmal ran, blieben ja auch in der Folge immer noch weiter dran. Der Rückstand, der blieb dann eigentlich so relativ konstant bei 2 Toren und dann gab es die 43. Minute. Das war irgendwie so ein Knackpunkt, hatte ich das Gefühl, denn da hatte Andy Wolf dann den 7 Meter von Gunnarsson pariert und danach, ja, da war die deutsche Mannschaft irgendwie befreiter. Auf jeden Fall konnte sie sich dann mehr absetzen.
Ja, genau, das hat dann wirklich dann sehr funktioniert. Ich glaube, es hat nochmal so einen Push gegeben, das zu sehen, weil immer so ein gehaltener 7 Meter, das ist natürlich auch nochmal so ein emotionaler Höhepunkt. Einfach, man hat dann auch die Abwehrsituation gefeiert, hat dann auch einen Unterzahl mit Phil Lemke, der da stark agieren können, hat dann wirklich auch die Isländer zu Fehlern gezwungen, obwohl man ein Mann weniger gewesen ist. Das war, glaube ich, einfach so eine sehr, sehr gute Phase, wo man viel Emotionen aufbauen konnte und das hat man wirklich gesehen. Diese Emotionen, die pushen die Mannschaft wirklich nach vorne weg. Das ist auch jede Abwehroption wurde da entsprechend gefeiert, jeder Block, jeder gewonnene Ball. Das ist wirklich ein sehr, sehr positives Element des deutschen Spiels, dass man sich einfach über die Abwehraktion dann dieses holt und auch immer jede kleine Situation, die sehr, sehr gut funktioniert, das mussten wir dann wirklich mitnehmen. Und da war wirklich diese Befreiung dann, das ist, glaube ich, dann auch gut zu sehen, dass man immer so einen Knackpunkt im Spiel einfach hat, wo man sagt, okay, ey, das funktioniert heute, wir haben heute wirklich einen starken Torhüter mal wieder mit Anni Wolf gehabt, überragend hinten raus gewesen, wobei auch zwischendurch so ein paar Phasen hat, wo er so ein paar Bälle hatte, die er eigentlich halten muss, aber trotzdem am Ende 12 Ballquote von 40%, ein wirklich wichtiger Faktor gewesen. Und dann hat auch vorne dann Steffen Fledwiger Verantwortung übernommen, 6 Tore erzielt, bei 8 Versuchen eine sehr, sehr gute Quote für den Rückraumspieler. Das ist dann auch sehr, sehr gut zu sehen, dass er so gut im Spiel drin ist. Für mich ist er so der wichtige Faktor einfach, weil er sehr einfache Tore erzielen kann. Auch gerade Rückraum links für mich der entscheidende Spieler gewesen. Man hat es ja gesehen, Fabian Bühn hat fast kaum Spielzeit bekommen. Paul Drucks war auch ganz okay, hat aber mehr in der Abwehr gespielt als offensiv. Trotzdem Ende mit 4 Toren gewesen. Also das war wirklich sehr, sehr stark, diese Phase. Und dann haben sie es hinten raus dann wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hatten dann hinten raus noch so ein paar unnötige Ballverluste, sodass es nochmal knapp geworden ist. Der Rückstand ein bisschen verkürzt wurde, aber trotzdem war es am Ende wirklich der verdiente Sieg.
Der verdiente Sieg mit 24-19 und gerade diese Parade von Wolf, die hat, glaube ich, auch den Isländern dann noch so einen kleinen moralischen Knacks versetzt, denn danach lief es tatsächlich für die deutsche Mannschaft und dieser 5-Tore-Vorsprung, der wollte dann auch nicht kleiner werden. Ja, lass uns noch auf die Personalsituation von vor dem Spiel eingehen. Da hatte der Bundestrainer dann ja auch rotiert, er hatte Kai Häff noch ja sowieso nachnominiert als möglichen Ersatz. Eigentlich war man immer davon ausgegangen für Steffen Weinhold, der ja angeschlagen war. Aber jetzt wurde Kai Häfner dann tatsächlich nachnominiert und Franz Semper aus dem Aufgebot genommen. Wie würdest du diese Personalie kommentieren?
Eine richtige Entscheidung, muss ich sagen, weil Steffen Weinhold ist so ein wichtiger Spieler und dadurch, dass es ja wirklich keine wirklich schwerwiegende Verletzung ist, sondern nur eine Zerrung, die ja relativ schnell ausgestanden worden ist, wie man so hört aus dem Medizinslager der deutschen Mannschaft, dass das wirklich dann schnell gehen soll. Deswegen war die Entscheidung richtig, weil man einfach einen zweiten Mann braucht in der Hauptrunde, um dann auch entsprechend Fabian wieder erstmal zu entlasten in den Spielen. Und deswegen hat man sich mit Kai Häfner für die richtige Variante entschieden, finde ich. Kai Häfner, wir haben es ja gesehen bei der EM 2016, das hat schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Damals ist er ja gekommen für Steffen Weinhold, der sich ja da sehr, sehr schwer verletzt hat in der Abwehraktion, die aber auch sehr, sehr wichtig gewesen ist. Deswegen finde ich die Entscheidung Richtung. Franz Zipper hat ein gutes Spiel gemacht gegen Serbien. Muss aber was sagen, da ist noch so ein bisschen einfach die Unerfahrenheit dabei. Deswegen war es für ihn, glaube ich, gut, mit dabei zu sein und ein bisschen schon so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist so ein Turnier, wie ist es dann auch nach einer Heimat, das ist noch was komplett anderes. Und er wird dann mit Sicherheit in den nächsten Jahren eine Option dann sein für Christian Prokop oder dann andere Bundestrainer, weil er mit Sicherheit auf seine Position viel, viel Talent besitzt und auch andere mit Sicherheit dann ein bisschen auch schon älter werden. Wobei, ich glaube, gerade Fabian, wie wir noch jetzt sehr, sehr lange auf der Position sehen werden. Mhm. Also da war die Entscheidung gut. Kai Häfner mit 2 Toren, 2 Fehlwürfe dabei aber auch gehabt. Die waren nicht ganz so gut ausgewählt. Trotzdem ist das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Option. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, inwieweit er die Mannschaft helfen kann. Aber auch diese Lauf, den er damals bei der EM hat, noch wiederholen können. Weil, wie gesagt, damals hat es sehr, sehr gut funktioniert mit dem Titelgewinn. Vielleicht gab es ja diesmal so wieder.
Wäre ja nicht das Schlechteste für Semper, muss man natürlich auch sagen. Bisschen für ihn sicherlich auch eine Enttäuschung natürlich, dass er nach Hause fahren musste, aber auch enttäuschend, dass er eben dieses Fieber, diesen Schüttelfrost zwischendurch gehabt hat, was sicherlich dann auch noch eine kleine Rolle gespielt hat bei der Wahl, die dann Christian Prokop getroffen hat.
Ja, mit Sicherheit, das auch mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Klar, er hätte schon mehr Spielzeit bekommen können, vielleicht auch in eheren Situationen, wenn er fit gewesen wäre. Und deswegen ist es für ihn natürlich sehr, sehr schade, aber er sollte es nicht kriegen, weil er ist mit Sicherheit die Zukunft auf der Position.
Also so sieht's aus beim Lager der deutschen Mannschaft. Jetzt wollen wir die Stimmen der deutschen Mannschaft natürlich auch noch hören. Rolf Bernardi ist in Köln unterwegs gewesen für uns und hat Stimmen eingefangen. Die hört ihr jetzt.
Patrick Rötzke, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Das war ja eine geile Atmosphäre hier in Köln, oder?
Ja, aber Wahnsinn. Fast 20.000 Leute da draußen und wir haben uns heute wirklich geholfen, weil wir haben uns schon eine Zeit lang ein bisschen schwer getan mit der Deckung von den Isländern. Aber haben zum Glück den Kopf dann auch nicht verloren und konnten immer weiter dranbleiben. Haben dann in entscheidenden Momenten, vor allem in der Abwehr, die Bälle gewonnen.
Ich kann sagen, das Prunkstück war heute wieder die Abwehr, oder?
Ja, das muss es für uns sein. Das war schon das ganze Turnier und das war... Ja, heute über weite Strecken oder fast über die ganze Spielzeit. Wir hatten vielleicht mal 5 Minuten, wo man ein paar zu viele einfache Tore aus dem Rückraum bekommen. Aber sonst war es sehr, sehr gut. Auch sehr gut zu sehen, dass Finn Lemke, nachdem er, ich glaube, 40, 45 Minuten auf der Bank saß, dann so reinkommt und uns nochmal richtig Stabilität gibt und Andi dann in den entscheidenden Momenten auch noch ein paar Bälle hält.
Vielen Dank, Bart.
Und auch Steffen Veit trat vor unser Mikro. Der wurde heute zum besten Spieler des Spiels gewählt. Was hat ihm das bedeutet?
Na, ich bin froh, dass wir heute gewonnen haben. Ich weiß auch, dass ich viel meinen Teamkollegen diese Tore zu verdanken habe, weil die mich in gute Wurfpositionen gebracht haben. Und ich denke, wir können sehr froh sein einfach über diesen ersten Sieg hier und müssen uns jetzt auf Kroatien vorbereiten. Ja, ausschlaggebend war, dass gerade unser Trainerteam uns sehr gut auf Island eingestellt hat. Und wir wussten, wie wir die zu bespielen hatten und natürlich auch wieder eine sehr, sehr gute Abwehr hatten.
Der Blick geht jetzt natürlich auf die nächste Aufgabe Kroatien. Allerdings für die deutsche Mannschaft erst ab morgen, wie Jannik Kulbacher zugab.
Wir haben morgen unser Videostudium. Wie immer galt unser Blick lediglich dem Spiel heute und da bereiten wir uns dann ab morgen vor.
Bange ist aber keinem der deutschen Spieler, denn die Abwehr, darauf kann man sich ja verlassen, das wurde unisono deutlich, nicht nur in unserer Analyse hier mit Sebastian Mühlenhof, sondern auch in den Interviews von Rolf Bernardi, und das hob Fabian Böhm auch nochmal heraus.
Was Patrick Winczek, Hendrik Pekler und Finn Lemke und besonders heute finde ich auch Jannik Kulbacher in der Verteidigung gemacht haben, ist schon, ja, ich glaube, wir haben jetzt kaum ein Spiel, wo wir über 23, 24 Tore kriegen, und ich glaube, ich habe gesagt, wenn wir die Abwehr so stabil halten können, das ganze Turnier, dann ist einiges möglich.
Das lässt natürlich hoffen dann auch auf den Montag, wenn es gegen Kroatien geht. Kurze Pause hier bei uns bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Danach sind wir zurück und blicken auf die weiteren Spiele des heutigen Tages bei der Handball-WM 2019.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Sebastian, dann lass uns doch nochmal einordnen, was dieser Sieg gegen Island jetzt bedeutet für die deutsche Mannschaft, die ja mit 3:1 in die Hauptrunde gestartet ist. Da stehen jetzt 5:1 Punkte nach dem ersten Spieltag in der Hauptrunde zu Buche. Das ist schon mal, das ist das, was maximal aktuell möglich ist, aber das ist natürlich auch schon mal ein ganz gutes Polster und vor allen Dingen auch fürs Selbstvertrauen gut, jetzt in die Hauptrunde so gestartet zu sein.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Das war dieses Pflichtspiel eigentlich, was man haben muss. Das war der Pflichtsieg, der eingeplant ist, weil bei allem Respekt von Isländern, aber sie sind eigentlich nominell die schlechteste Mannschaft mit Brasilien in dieser Gruppe. Sieht man ja auch, 0:4 Punkte haben sie mitgenommen. Deswegen war das die deutsche Mannschaft wichtig, mit diesem Sieg zu starten, mit dem Selbstvertrauen mitzunehmen und dann in den nächsten Spielen gegen die Spanier und gegen die Kroaten dann ihre Top-Leistung zu zeigen, sondern dann wirklich, da müssen sie topfit sein, da müssen sie dann den Schritt nach vorne machen. Das sah heute wirklich gut. Da darf man sich solche Schwächephasen nicht erlauben, weil dann die andere Mannschaft durchaus wegziehen können. Aber das wird man bis dahin dann sehen. Das war aber der gute Start, wichtig für Selbstvertrauen. Und jetzt hat man es weiter in der eigenen Hand, das ins Halbfinale einzuziehen. So ist
die Spanier sind angeschossen. Die haben nämlich verloren heute mit 30:33 gegen Frankreich. Also der Europameister hat gegen den Weltmeister verloren und die Spanier haben jetzt 2:4 Punkte in der Hauptrunde. Also das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor für die Iberer. Wie siehst du jetzt die Ausgangsposition für die deutsche Mannschaft? Die einen haben Selbstvertrauen, die anderen sind angeschossen, müssen irgendwie kontern. Das wird nicht einfach, aber das Momentum auf Seiten der Deutschen?
Würde ich schon sagen. Natürlich, die Spanier muss man auf keinen Fall unterschätzen. Gerade rechts außen sehr, sehr stark. Ferenc Zolle wieder gewesen. 11 Tore bei 12 Versuchen. Richtig starke Quote. Auch die Torhüter sollte man nicht außer Acht lassen. Abbas Selbek, 11 Paradequote von 39%. Also, die sollte man nicht unterschätzen. Was bei den Spaniern dieses Jahr auffällt, sie machen überraschend viele Fehler. Jetzt 12 technische Fehler wieder gehabt gegen Frankreich und damit stehen sie so ein bisschen selber im Weg. Das muss man sagen. Deswegen, es wird für sie keine einfache Aufgabe. Die Spanier sollte man nie unterschätzen. Die haben verdammt viel Qualität auf jeder Position. Das ist immer noch wirklich eine Top-Mannschaft, aber sie sind wirklich angenockt. Sie sind bisher noch nicht so in dem Rhythmus drin wie jetzt letztes Jahr. Das merkt man der Mannschaft dann auch schon an, dass sie noch nicht auf diesem Level agieren können. Deswegen, das Momentum ist bei der deutschen Mannschaft, aber die Spanier haben bewiesen, sie sind sehr, sehr schwer zu bespielen. Das haben sie ja bewiesen mit dem EM-Titel und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie sie es machen werden, ob sie die Spanier schlagen können, aber das wird auf jeden Fall nochmal komplett anderes Kaliber, weil die Mannschaft erfahrener ist als die Isländer, schon viele Sachen einfach gesehen haben.
Und was einfach auch klar ist, solche Auszeiten, solche Torlosminuten, wie die deutsche Mannschaft heute gegen Island hatte, die werden gegen Spanien bitter bestraft. Und gegen Kroatien natürlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Zumal die spanischen Torhüter, wenn du die einmal warm machst, dann bauen die ihnen das Tor zu. Also Abazebic ist danach nominiert worden, weil es ja aufgrund einer LED-Bandenvorfall der andere Torhüter verletzt hat, Rodrigo Corrales. Deswegen musste er nachnominiert werden und das hat auch letztes Jahr schon geklappt. Da hat er schon die Spanier wirklich sehr, sehr weit geführt und wenn er so dann jetzt zum Turnier drin ist, dann muss man vor ihm Angst haben, weil der mauert das Tor zu. Das hat man ja gesehen. Er ist ein super Torhüter, sehr groß, sehr beweglich, obwohl er eigentlich ein eher stabilerer Torhüter ist, aber man hat es schon gemerkt, der ist heiß, der will es unbedingt nochmal bewissen, diesen WM-Titel holen. Also da muss man auf jeden Fall auf der Hut sein und sich die richtigen Chancen erarbeiten, klare Chancen erarbeiten. Das wird sehr, sehr wichtig sein, wenn man gegen die Spanier bestehen will.
Also das ist noch Zukunftsmusik. Bleiben wir noch ein bisschen beim heutigen Handballtag. Da gab es ja in der anderen Hauptrundengruppe in Dänemark, wurde die ausgespielt, ja dann auch noch zwei Partien. Tunesien unterlag gegen Schweden mit 23-35. Erwartungsgemäß muss man sagen und erwartungsgemäß letztlich auch, dass die Dänen sich mit 25-22 gegen Ungarn durchgesetzt haben. Also eigentlich das, was man vorher auch prognostiziert hat.
Genau, das, was man vorher prognostiziert hat. Natürlich, die Tunesier konnten im ersten Spiel noch so ein bisschen mithalten, waren auch bis zum 6-6 durchaus dran. Und dann haben sich die Schweden wirklich absetzen können, hatten einen überragenden Mikkel Appelgren hinten drin, der wirklich das Tor wirklich zugemauert hat, muss man sagen. 15 Parane gut von 54%. Richtig, richtig stark gewesen, seitdem Andreas Baldecker erst überhaupt nicht ins Spiel reingefunden ist, aber dann mit der Einwechslung von Appelgren ging es bergauf. Die Tunesier ihrerseits hatten auch einen guten Torhüter mit Ahmed Bedoui mit 12 Parane gut von 26%, jetzt nicht so stark. Lag einfach daran, dass seine Vorleute ihm einfach zu wenig unterstützt haben. Die Torquote von den Tunesiern 55% und insgesamt 15 technische Fehler. Das ist zu viel, um die Schweden zu besiegen. Da musst du wirklich eine höhere 60% Quote haben und natürlich möglichst wenig Fehler machen, die Schweden wirklich konsequent genutzt haben. Überragend. Andreas Nilsson gehabt mit 7 von 7, aber auch Niklas Ekberg 7 von 7 getroffen. Also von daher die Schweden sehr, sehr stark gewesen, verdient dieses Spiel gewonnen und auch ja, die Dänen haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch da der gute Torhüter dabei. Janik Green diesmal gespielt, 12 Bahnen gut von 43% und Mikkel Appelgren voll weggegangen. 7 Tore bei 13 Versuchen, 54%. Gut, ist jetzt nicht so stark, aber trotzdem, er ist wirklich der Mann, der vorne weggeht. Man merkt, er ist der Leader dieser Mannschaft, er soll diese Mannschaft nach vorne bringen, er möchte diesen Titel gewinnen. Und wenn man halt nur 5 technische Fehler hat, dann wird es für eine Mannschaft wie Ungarn sehr, sehr schwer, sie zu besiegen. Zumal die Totalleistung okay gewesen ist, nicht überragend und die Wurfquote mit 58% mit Sicherheit auch ausbaufähig ist, deswegen verdiente Siege für die beiden Favoriten.
Also, so sieht's aus am heutigen Samstag zum Start in die Hauptrunde bei der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark. Wir haben es zusammengefasst, das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Island, dieser positive Start trotz zwischenzeitlicher Schwierigkeiten mit 24-19 lässt uns hoffen auf den Einzug ins Halbfinale der deutschen Mannschaft. Davor muss sie aber noch zweimal spielen gegen Kroatien und gegen Spanien. Das alles natürlich dann auch hier in der Analyse bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Abonniert unseren Handball-Feed, abonniert unseren Anwurf-Feed und ihr seid immer bestens informiert. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof, unseren Experten. Aber auch wenn das schon wie Verabschiedung klingt, das war es noch nicht von uns hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de, denn Rolf Bernardi, der hat bei diesem Event natürlich nicht nur mit den deutschen Nationalspielern gesprochen, sondern sich vor der Partie auch noch ein bisschen unter den Zuschauern getummelt und da hat er einige prominente Namen getroffen, da hat er nämlich zwei bekannte Trainer getroffen, Dr. Rolf Brack und Kai Wandschneider. Und mit denen hat er natürlich auch gesprochen, schon vor dem Spiel. Deshalb wird natürlich auch noch ein bisschen vorausblickend auf das Island-Spiel gesprochen. Aber vor allem wird auch noch über weitere Themen gesprochen, vor allen Dingen über die Gesamtwahrnehmung dieser Handball-WM. Und das hört ihr gleich noch hier bei uns bei Anwurf auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Ja, und jetzt am Mikrofon Dr. Rolf Brack, ebenfalls ein Rheinland-Pfälzer, gebürtiger Kirner und Trainer, ehemaliger Trainer Balingen. Dann hast du die Schweizer Nationalmannschaft trainiert und zum Schluss auch Göppingen. Wieso bist du jetzt hier in der Kölner Arena?
Es ist aktuell ein European Master Coach, das heißt alle Top-Trainer Europas, die EAF, Europapokalmannschaft trainieren, Champions League, EAF-Pokal, brauchen ab 2020 diese Lizenz. Ich habe die Ehre, als Lektor der EAF diesen Lehrgang hier zu leiten. Und hier sind dann alle Top-Trainer anwesend. Der Einzige, der fehlt, ist der Christian Prokop. Der ist auch Teilnehmer an dem Lehrgang. Also das ist der sogenannte dritte Teillehrgang. Aber er hat heute, denke ich, Wichtigeres zu tun. Und auch der Henk Gröner, der Bundestrainer der Frauen, ist dabei. Viele prominente Trainer, Florian Kehrmann, Heiko Grimm, um nur mal zwei zu nennen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr hohes Trainerniveau. Es ist ein absoluter Top-Trainer-Lehrgang. Und wir sind, wie gesagt, jetzt 5 Tage hier bei der WM und machen eine Integration von Theorie und Praxis.
Ja, wir kommen gerade aus Berlin, haben die Vorrunde in Berlin erlebt. Das war ein Mordshype, auch mit besten Einschaltquoten. Heute beginnt die Vorrunde für Deutschland. Wie siehst du denn die Hauptrunde für Deutschland? Wie siehst du denn jetzt die weiteren 3 Gegner, Island, Kroatien und Spanien?
Gut, ich bin ja noch so WM-Kolumnist für das größte deutsche Handballportal, wo ich jetzt gerade so eine Prognose abgegeben habe. Also ich denke, dass Brasilien Russland eliminiert hat, ist für uns eine Riesenhilfestellung. Wir gehen jetzt mit nur einem Minuspunkt oder 3 Pluspunkten. Besseres Torverhältnis als Frankreich. Ich habe Spanien in der Vorrunde nicht besonders toll gesehen. Man sieht doch, dass Leute wie Canellas oder Ende Rios deutlich über ihren Leistungshorizont hinüber sind. Jetzt haben sie auch noch 2 Ausfälle durch diesen Unfall. Also ich denke, Spanien sind wir schon ein 60-40 Favorit, gegen Island ein 70-30 Favorit. Und wo es wirklich 50-50 ist, ist gegen Kroatien. Weil Kroatien hat jetzt schon sehr überzeugt und geht auch eben ohne Verlustpunkt in diese Hauptrunde. Dennoch tippe ich, dass Deutschland und Kroatien, auf der anderen Seite Dänemark und Schweden, dass das die 4 Halbfinalisten in Hamburg sein werden.
Steffen Veth, Jannik Kohlbacher und Patrick Krötzky. Wie siehst du denn ihr Wirken bisher bei der WM?
Gut, Steffen Veth, um mit dem anzufangen, war das große Fragezeichen. Er hat alles andere als Selbstvertrauen im letzten halben Jahr bei den Rhein-Neckar-Löwen tanken können. Der ist ein sensibler Spieler. Ist dann in den ersten beiden Spielen, wo das Gegnerniveau auch nicht so hoch war, überraschend gut in Szene gesetzt worden. Danach muss man allerdings schon sagen, ist dann diese einfachen Kreuzbewegungen haben dann nicht mehr so funktioniert. Da bin ich eher ein bisschen skeptisch und glaube, dass da doch Drucks, der doch auch was die 1-gegen-1-Qualität angeht, der mit dem Partner wie Wiede sehr gut eingespielt ist, der auch sehr gut in der Deckung vor allem steht. Das ist ja bei Veth immer das Problem, wenn er decken muss, dass man ihm dann nicht so das zutraut. Gut, über Kohlbacher würde ich einfach mal behaupten, ist nicht nur ein Weltklasse-Kreisler, sondern ist einer der Top 3 dieser Welt, herausragende Qualitäten, spielt jetzt auch sehr gut Verteidigung. Und der dritte war
Patrick Krötzky.
Der Patrick Krötzky hat natürlich eine ganz schwere Bürde auf seinen Schultern, allein zu sein. Ich finde, er hat auch in den ersten 1-2 Spielen gewackelt, aber er ist mittlerweile mit 34 so gereift, dass ich schon glaube, dass das kein Problem sein wird, dass er auch dieser Belastung standhalten wird, weil man hat jetzt einen Samstag-, Montag-, Mittwoch-Rhythmus. Das ist für ihn überhaupt kein Problem, alle 2 Tage dann zu spielen, sodass das, denke ich, auch von der Belastung her schon funktionieren müsste. Und es kann auch mal Heffner zum Beispiel, der jetzt glücklicherweise nachnominiert ist, auch da sicherlich mal auf der Position noch mal ein paar Minuten aushelfen.
2 Spieler habe ich noch, Uwe Gensheimer und seine Rolle.
Ja, Uwe war ja wie gesagt auch bei der letzten EM nicht unbedingt in Topform, hat auch vielleicht das ganze teamorientierte Führungsthema nicht so in den Griff gekriegt, wie man sich das vorstellt. Aber man merkt bei ihm, er hat noch keinen internationalen Titel. Jetzt diese Heim-WM ist für ihn natürlich eine extreme motivationale Ausgangslage. Seine ja, absolute individuelle Klasse, was Abschlussverhalten angeht. Aber ich sehe auch bei ihm ein bisschen stärkere Führungsqualitäten. Und wie gesagt, vom Abschlussverhalten gibt es kaum einen Außen, der mit ihm mithalten kann auf dieser Welt.
Ja, das war jetzt meine Frage. Sein Pendant auf der Linksaußenseite, Matthias Musch aus Magdeburg.
Gut, er hat natürlich eine fantastische Bundesliga-Saison gespielt. Ich denke, der 1978 noch im Kopf hat, da gab es mal einen Jimmy Waldke, der hat auch das ganze Turnier kaum gespielt. Und das kann sein, dass auch der Musche durchaus die Fähigkeiten hat, vielleicht mal zum absoluten Matchwinner in irgendeinem ganz entscheidenden Spiel zu werden. Also auf der Linksaußenposition sind wir natürlich absolut sorgenfrei und super besetzt.
Das war der gebürtige Rheinland-Pfälzer Dr. Rolf Brack. Vielen Dank für das Gespräch.
Okay.
Kai Wandschneider, der Trainer der HSG Wetzlar, auch hier in der Köln Arena. Wir sind so 3-4 Stunden vor dem Spiel der Deutschen gegen Island. Was hat Sie dazu bewogen, hier in die Köln Arena zu kommen?
Ja, ich habe hier eine Trainerausbildung, ERF Masters Coach. Das ist, läuft über 5 Tage. Wir sind hier ganz in der Nähe in der Sportschule Hennef untergebracht. Die kenne ich auch über Wetzlar, weil wir da schon Trainingstage gemacht haben. Und wir sind 28 Teilnehmer und also hier ist geballte Kompetenz, sehr viele sogenannte Experten. Und wir tauschen uns aus und wir haben hier Prüfungen. Also das dritte Lehrgangssegment, das ging über ein Jahr. Und wir werden dann eben diese Lizenz haben, die ab 2020 verpflichtend ist, wenn man in Europa international trainiert.
Hier ballt sich jetzt alles in der Köln Arena. Wie erlebt man denn das als Profitrainer in unserer ersten Liga, diesen Hype jetzt um diese WM? Immerhin, die Einschaltquoten waren enorm. Wie erlebt man das?
Ja, eigentlich nochmal so ähnlich wie 2007. Ja, da war ich ja hier im Raum, in Dormagen Trainer. Und ich komme ja auch hier aus dem Raum und das werde ich natürlich nie vergessen. Ich war nicht nur beim Endspiel da, aber eben auch beim Endspiel gegen Polen hier in der Lanxess Arena. Und das, auch wenn man jetzt ein abgebrühter Trainer ist und schon vieles gesehen hat, ist das doch immer dann eine ganz besondere Atmosphäre. Und wir haben halt eben, Handball ist leider eben auch im Grunde genommen eine Randsportart, ja, und deswegen brauchen wir unbedingt unsere Nationalmannschaft und wir werden ja jetzt auch im Öffentlich-Rechtlichen übertragen und sind da zu sehen. Und insofern ist die Nationalmannschaft immer das Flaggschiff des deutschen Handballs, ja, des nationalen Handballs. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir sehen ja, wie deutschlandweit das aufgenommen wird, wie hoch die Einschaltquoten sind. Und wir hoffen dann natürlich auch auf so eine Art Schneeballeffekt, wenn unsere Nationalmannschaft so weitermacht wie bisher. Ja, wir drücken alle die Daumen. Da sind wir dann natürlich immer Fans und also dass das erfolgreich weitergeht, weil es wird auch unter anderem Auswirkungen haben auf eben Zuwachs, ja, von jungen Menschen, die das sehen, ja, Kindern, Jugendlichen, und das brauchen wir.
Ganz genau, das ist jetzt, haben wir mit Island, Kroatien und Spanien haben wir 3 harte Brocken vor der Nase.
Ja, so sehe ich das auch. Also das ist ja auch immer eine mentale Sache. Also ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft muss niemanden in dieser Hauptrunde fürchten, aber sollte jeden Gegner respektieren. Und ich glaube, die Jungs machen das auch, angeführt von Christian Prokop, dass sie einfach nur von Spiel zu Spiel denken. Also wer jetzt glaubt, Island könne man mal eben so im Vorbeigehen schlagen, der irrt sich gewaltig. Ja. Und in solchen Spielen ist natürlich der mentale Druck auch immer da. Das ist eigentlich so von der Zielsetzung her ein Muss-Spiel. Und das sind oft die schwierigsten. Ja.
Genau, das war auch die Meinung gestern Abend von Christian Schwarzer von Blacky. Ich darf nochmal auf 2 Rhein-Neckar-Löwen-Spieler zurückkommen, die Sie ja auch fast ausgebildet haben, kann man sagen. Janik Kohlbacher und Steffen Feeth. Wie sehen Sie denn Ihre Rolle der jetzigen Rhein-Neckar-Löwen bei der Nationalmannschaft?
Ja, es liegt natürlich immer in der Souveränität sozusagen des jeweiligen Trainers, der da entscheiden muss. Grundsätzlich stehe ich auch mit Steffen und Janik in Kontakt. Kann Steffen zufrieden sein mit seinen Einsatzzeiten? Ja, er beginnt immer an. Wir wissen, dass Steffen ein sehr sensibler Spieler ist. Gegenüber jetzt so seinen letzten Einsatzzeiten bei den Rhein-Neckar-Löwen hat sich das hier ja deutlich gesteigert. Er braucht auch dieses Vertrauen. Sagen wir mal so, er spielt bisher eine ordentliche WM. Ganz am Anfang hat er mich begeistert in den ersten 2 Spielen. Jetzt die beiden letzten Spiele ist das etwas zurückgegangen. Aber Steffen ist halt gerade ein Spieler, der kann ein Spiel auch in Anführungsstrichen im Alleingang entscheiden. Er bringt so viel mit, der Junge. Er muss einfach diese Unterstützung spüren, die spürt er aber im Moment. Na ja, gut, und über Janik, das hieß ja Eulen nach Athen tragen. Ja, das ist, also Janik ist was ganz Außergewöhnliches. Er ist sicherlich, was den Angriff angeht, der Beste von unseren 3 Top-Kreisläufern. Ja, wie er mit dem Rücken zum Gegner jeden Ball fischt, sich also schon akrobatisch dreht und mit welcher Kaltschnäuzigkeit er dann auch die Bälle verwandelt. Also das ist schon also Weltklasse. Und Jannik hat natürlich gegenüber dem Henrik Pekela und auch Patrick Winczek diesen Nachteil, dass die beiden diesen fantastischen deutschen Innenblock bilden und Jannik eben halb spielt. Und dann kommt man dann immer so in dieses Angriff-Abwehr-Wechselspiel rein. Und also von daher, Jannik könnte noch mehr spielen. Ja, aber ich kann auch, dem Bundestrainer muss auch das Ganze von der Abwehr her steuern und denken. Also von daher ist das bisher alles nachvollziehbar. Und ich habe auch den Eindruck bei allen deutschen Spielern, dass sie absolut einverstanden sind. Ja, und natürlich wird hier auch jeder zu Hause sich doppelt und dreifach reinhängen. Also was ich so bisher gesehen habe, ist es ja also deutlich besser in jeglicher Hinsicht, gerade vom Zusammenhalt, als das letzte große Ereignis.
Kann man das sehen. Und Jannik als auch Steffen waren beide bei Ihnen in der Ausbildung, also auch an Sie gehen, ganz gehöriges Kompliment. Trotzdem muss ich nochmal die Frage stellen, es fragt sich ja ein Laie, warum hat Steffen Veth bei den Rhein-Neckar-Löwen im Verein nicht so die Einsatzzeiten, die er jetzt hier hat? Woran liegt das? Ein Laie kann sich das schwer erklären.
Ja gut, ich kenne da jetzt natürlich nicht alle Interna, ja, deswegen, also ich werde auch einen Teufel tun, jetzt irgendwo meinen Senf bei also irgendwelchen Dingen hinzuzufügen, wo ich halt nicht alle Details kenne. Ja, jeder Trainer hat setzt so Prioritäten. In meiner Zusammenarbeit mit Steffen war das so, als ich nach Wetzlar kam, er war ja noch sehr jung, galt als abwehrschwach und er kann das nicht, sehr sensibel. Ja. Und ich gucke mir immer, also ich spreche nie zur Mannschaft, ich muss immer gucken, wie der einzelne Spieler tickt. Also wo liegen seine Stärken, wo liegen seine Schwächen, was für ein Mensch ist er, wo kann ich ihn abholen, ja, um ihm zu helfen, das Beste aus sich selbst herauszuholen. Ja. Und das ist mir bei Steffen gelungen. Ja. Also er hat sich hier sehr, sehr wohl gefühlt und also dann natürlich auch nochmal unterstützt. Aber das hat er bei den Rhein-Neckar-Löwen durch Ivano Valic und hat er bei den Rhein-Neckar-Löwen durch Andi Schmid, also durchaus. Und dann muss er aber auch irgendwann so selber, er braucht Vertrauen und so Konstanz. Manchmal frage ich mich auch, ob nicht manche Wechsel zu viel sind, von da nach da und dann nochmal wieder nach da. Das liegt aber auch an seinen privaten Umständen. Er ist eben sehr familiengebundener Mensch und seine Eltern wohnen eben in der Region Mannheim. Also ich kann da nur die Daumen drücken. Letztendlich glaube ich, dass man hat es in Berlin im zweiten Jahr gesehen. Also ich denke, dass vielleicht, wenn er jetzt im Moment so im ersten Jahr Schwierigkeiten hat, im zweiten Jahr unter Petko in Berlin, ist Steffen nochmal aufgeblüht und hat Top-Leistungen gebracht. Ja, und vielleicht wird es hier auch so laufen.
Da wollen wir das hoffen. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Ja, ich danke auch sehr herzlich. Vielen Dank.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.